Herzlichen Dank, liebe Sänger, für dieses Glaubensbekenntnis. Es ist schön, dass wir auch solche Worte hören, die uns festigen in unserem Glauben. Auch wenn wir manchmal mit solchen Texten begegnen, wie wir sie heute begegnen werden im Evangelium, die uns doch ein bisschen aufwühlen und vielleicht auch durcheinander bringen. So besteht diese feste Grundlage, auf der wir bauen dürfen. Ich habe den Text heute nicht hier abgebildet an der Wand, sodass wir den mitlesen können. Es wäre schön, wenn wir unsere Bibeln aufschlagen. Ich lese den Text aus Markus Kapitel 6, wir sind beim Vers 14 bis 29. Es ist ein etwas längerer Text. Ich lese den nach der Luther-Übersetzung, Luther 2009. Wir wollen gemeinsam den Text lesen. Und weil es so ein besonderer Text ist, wo es auch um den Tod geht, von Johannes dem Täufer, dann wäre es vielleicht auch gut, dass wir zur Textlesung hier aufstehen. Ja, wem es möglich ist, bitte ich, euch dazu zu erheben. Johannes Kapitel 6 von Vers 14. Und es kam vor den König Herodes, denn sein Name war bekannt geworden. Und er sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sagten, er ist Elia. Andere aber, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als aber Herodes hörte, sagte er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist von den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes festgenommen und ins Gefängnis gelegt, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber sagte zu Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Deswegen stellte Herodias ihm nach und wollte ihn töten, konnte es aber nicht. Herodes aber fürchtete Johannes, denn er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Wenn er ihn hörte, gehorchte er ihm in vielen Dingen. Und er hörte ihn gern. Dann kam ein geeigneter Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab für seine Großen und Obersten und Vornehmsten in Galiläa. Da kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die am Tisch saßen. Deswegen sagte der König zum Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will es dir geben. Und er schwor ihr, was du von mir bitten wirst, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die sagte, um den Kopf Johannes des Täufers. Und sie ging eilig zum König hinein und bat ihn, ich will, dass du mir jetzt sofort auf einem Teller den Kopf Johannes des Täufers gibst. Der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und wegen derer, die am Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Der König schickte sofort einen Henker hin und befahl, seinen Kopf zu bringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einem Teller und gab ihn dem Mädchen. Und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als seine Jünger es hörten, kamen sie, nahmen seinen Leib und legten ihn in ein Grab. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, wenn wir es hören. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, auch solche Texte bleiben uns im Wort Gottes nicht erspart. Es ist ein Text mit, da ist alles drin, Spannung, Dramatik, Intrige, Mord, ja, so ein richtiger Krimi. Ich habe mich gefragt, als ich den Text gelesen habe, warum berichtet Markus, warum beschreibt Markus dieses Ereignis so ausführlich? Denn sonst hält er sich eigentlich ganz kurz mit seinen Berichten. Hier aber geht er so sehr ins Detail. Ich denke, es sind zwei Sachen, der Heilige Geist will zeigen, dass das Evangelium nicht immer mit Freuden, mit Begeisterung aufgenommen wird, sondern Menschen, die das Evangelium verkündigen, müssen auch mit Ablehnung, mit Verfolgung, ja sogar mit dem Tod rechnen. Und das Zweite, durch das Leid und Tod seiner Diener ruft Gott gottlose Menschen zu sich. Er gibt ihnen nochmal die Möglichkeit, umzukehren und seine Gnade anzunehmen. Das in aller Ausführlichkeit, damit die Menschen einmal keine Entschuldigung haben und sagen, nein, ich habe es nicht gewusst. Dieser Text ist in zwei große Abschnitte eingeteilt. Verse 14 bis 16 berichten uns einfach von der Reaktion des Herodes auf den Dienst Jesu und seiner Jünger. Zu diesem Abschnitt werden wir dann zum Schluss nochmal kommen. Verse 17 bis 29, dieser längere Abschnitt, das ist ein literarischer Rückblick. Das passiert sehr oft in der Literatur so. Und da wird uns die eigentliche Geschichte berichtet, warum Herodes ja, zu diesem Entschluss kam, warum er so in Angst versetzt wurde. Geht es uns auch so, dass wir so einen Bericht mit Bestürzung lesen? Ein Mann Gottes, den Gott eingesetzt hat, der voller Hingabe seinen Dienst erfüllt hat, zum Schluss seines Lebens gewissenlosen Menschen übergeben wird und umgebracht wird. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Das ist doch etwas Schlimmes. Ihr Lieben, es gibt jedoch Dinge, die in der Auswirkung wesentlich schlimmer und gravierender sind als der körperliche Tod, auch der Tod von Johannes dem Täufer, der uns hier so detailliert geschildert wird. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Lieben, wie brutal dieser Bericht, diese Enthauptung des Johannes, des Täufers, des Propheten hier auch dargestellt wird. Und das ist auch schlimm. Für uns ist es sehr, sehr schlimm, wenn wir das lesen. Doch die Tatsache, dass Herodias und ihre Tochter die Möglichkeit hatten, die Wahrheit zu erkennen, diese jedoch abgelehnt haben, wirkt viel schlimmer. Deshalb bin ich bei der Vorbereitung, bei der Betrachtung dieses Textes in eine bestimmte Richtung gegangen. Und die Überschrift für die Predigt lautet: Die eigentliche Gefahr für Leib und Seele. Die eigentliche Gefahr besteht dann, wenn Menschen die Wahrheit hören, die Wahrheit, dass sie umkehren müssen, den Ruf Gottes aber abweisen und Gott reagiert dann. Und wie er reagiert, das werden wir sehen. Lasst uns den Text anschauen. Der erste Abschnitt oder der erste Punkt, wie auch immer man das nennen kann, die eigentliche Gefahr für Leib und Seele, wenn die Wahrheit aus dem Weg geräumt wird. Der Grund für die Verhaftung Johannes des Täufers war folgende. Johannes sagte zu Herodes, was in Gottes Augen verkehrt war, was verboten war. Und das ist in Vers 17 und 18 wird uns das geschildert. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihm im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hat. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Er hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Der Grund war, Johannes ermahnt Herodes, seine Frau, es ist euch nicht erlaubt. Nun, im Neuen Testament gibt es viele Herodese und man kann sehr schnell durcheinander kommen mit diesen vielen Herodesen. Es sind insgesamt 4 Generationen, die uns im Neuen Testament aufgelistet werden aus der Herodes-Dynastie. Sie stammen von den Idumäern. Es waren keine Juden, es waren Idumäer. Idumäer waren Nachfolger Esaus, des Bruders von Jakob aus dem Alten Testament. Die ganze Familie von Generation zu Generation zeichneten sich durch Machtgier aus. Angst um den Thron prägte ihr Leben. Da waren Intrigen, da war Untreue, Ehebruch, auch Rache. Man hat einander umgebracht, beseitigt. Und in der Regel war die ganze Familie dem Herrn Jesus und seinen Jüngern, ja, allem Göttlichen feindlich gegenüber gestimmt. Obwohl Herodes der Große, er war Erbauer des Tempels oder er hat den Tempel, der da war, erweitert und richtig groß gemacht, sodass die Jünger, als sie mit Jesus auf dem Berg saßen, sie staunten über dieses große Wunderwerk, Bauwerk. Aber er hat das alles gemacht, um bei den Juden anzukommen. Und was sie noch auszeichnet, alle 4 Generationen hatten die Gelegenheit, die Wahrheit kennenzulernen. Nun, der Herodes in unserem Bericht heißt Herodes Antipas. Einer der 6 Söhne des Herodes des Großen. Er hatte mindestens fünf Frauen. Von ihnen hat er 6 Söhne. Herodes den Großen kennen wir, ja, durch die Geburt Jesu, Kindermord, Tempelerweiterung. Nach seinem Tod hat der Kaiser sein ganzes Reich aufgeteilt in 4 verschiedene Herrschaftsgebiete. Und 2 davon, vielen seinen Söhnen. Das war ein Teil hat dieser Herodes Antipas bekommen. Das war Galiläa und Perea. Und den anderen Teil hat der andere Sohn, Philippus der Zweite, bekommen. Sie waren einfach Verwalter oder Tetrarche, so nennt es auch das Neue Testament, den Begriff finden wir da. Herodes Antipas in unserem Bericht, er, wie gesagt, verwaltete das Gebiet Galiläa, das war westlich vom See Genezareth, und das Gebiet Perea, das war östlich vom Jordan. Und das waren auch die Wirkungsstätten von Johannes dem Täufer und von Jesus. Dieser Herodes Antipas, der war auf einer seiner Reisen in Rom unterwegs, kaiserliche Geschäfte, wie auch immer. Und da besuchte seinen anderen Bruder, Halbbruder, Philippus den Ersten. Dieser Philippus der Erste, er hatte kein Verwaltungsgebiet. Er war ein reicher, aber einfacher Bürger in Rom. Und dieser Philippus der Erste, sein Halbbruder, hatte eine Frau. Das war die Herodias. Nun, bei diesem Besuch verliebt sich dieser Herodes Antipas in seine Frau. Und er spannt sie ihm sozusagen aus. Er lässt sich von seiner Frau scheiden und lebt nun im Ehebruch mit dieser Herodias. Was aber noch eine interessante Tatsache ist, diese Herodias war zugleich seine Nichte, denn sie war die Tochter eines anderen Halbbruders, Aristobulus, der im Neuen Testament nicht erwähnt wird, aber seine Kinder, sein Sohn, das war der Herodes Agrippa, der in der Apostelgeschichte vorkommt. Apostelgeschichte 12 wird uns von ihm berichtet. Und dieser Herodes Agrippa, der hatte nochmal zwei Kinder, ja. Und die werden dann in der Apostelgeschichte später zum Schluss erwähnt. Also ich hoffe, ich habe euch nicht durcheinander gebracht, aber das war so eine Dynastie. Und es ist mal interessant, die zu studieren und zu schauen, wie haben sie gelebt, wie hat Gott in ihr Leben hineingewirkt. Nun, es war ganz klar, was Johannes hier anspricht. Er sagt, Herodes, Herodias, es ist nicht erlaubt, was ihr macht. Und die Begründung war im Alten Testament. Das war das sechste Gebot, gegen das sie verstoßen haben. Das war Ehebruch, das war auch Blutschuld. Und beides verurteilt Gott ganz scharf. Herodes ist daraufhin wütend, dass so irgendein Wanderprediger sich in sein Leben einmischt. Er will ihn zuerst töten, umbringen. So berichtet uns der Evangelist Matthäus. Doch er fürchtet sich vor dem Volk. Denn sein Tod könnte politische Unruhen auslösen. Denn Johannes war beliebt im Volk. Nun hat er ihn hinter Gitter gebracht, hat ihn in seine Festung östlich vom Toten Meer, das war die Festung Machaerus, eingekerkert. Da saß jetzt Johannes. Nun, ihr Lieben, Herodes hat eindeutig ein unmoralisches Leben geführt. Die Wahrheit, die er von Johannes gehört hat, die war für ihn sehr unbequem. Deshalb hat er ihn einfach auf den Weg geräumt. Ihr Lieben, wenn Gott verkehrte Dinge aufzeigt, dann will er Buße, dann will er Umkehr, dann will er eine Sinneswandlung. Aber für Menschen, ja, für uns alle, ist es unbequem, wenn Gottes Wahrheit uns trifft. Menschen werden wütend. Menschen sind bereit, diejenigen, die die Wahrheit verkündigen, aus dem Weg zu räumen. Ja, am besten sie umbringen. Das ist die Reaktion. Wie kann sich der oder die in mein Leben einmischen? Das ist doch mein Leben. Aber vergessen dabei, dass es Gottes absoluter Maßstab ist, das Wort Gottes. Und Gott spricht Dinge an in unserem Leben. Welche verkehrte Dinge spricht Gott in deinem Leben an? Vielleicht schon seit längerem. Was soll sich in meinem und deinem Leben ändern? Welche Sünde sollen wir lassen? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Die erste, einfach umkehren, einfach Buße tun, sagen, Herr, vergib mir. Und Gott vergibt, Gott reinigt, Gott bringt wieder alles in Ordnung. Die andere Möglichkeit ist, die Wahrheit zu verdrängen, so wie es Herodes in diesem Fall getan hat und Herodias, die Wahrheit wegräumen, wegsperren, verbannen. Aber ihr Lieben, da müssen wir sehr aufpassen. Das ist die Gefahr für Leib und Seele, wenn wir konsequent den Weg des Ungehorsams weitergehen. Die zweite Sache hier, die eigentliche Gefahr für Leib und Seele, wenn die Erkenntnis nicht zu Umkehr führt. Nun, aus der Geschichte wissen wir auch, das war der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius. Er hat viele Details, auch Hintergrunddetails dann auch zu diesem Bericht beschrieben. Und da wissen wir aus der Geschichte, dass Herodes Schwiegervater, der Nabatäerkönig Aretas der Vierte, er war sehr verärgert über Herodes, dass er sich von seiner Tochter, seiner Frau scheiden ließ und sie zu ihm wieder wegschickte. Und er hat ihm mit Krieg gedroht. Das hat Herodes sehr in Angst versetzt. Und irgendwo wusste Herodes, ja, Johannes hat recht. Sein Gewissen klagte ihn an. Aber da war die Frau im Hintergrund, die schwor, diesen Johannes umzubringen. Und so war Herodes in einem Dilemma. Und er hat sich entschlossen, diesen Mann zu beschützen. Wahrscheinlich hat er zusätzlich Wachen aufgestellt, dass die Herodias nicht zu ihm durchdringt ins Gefängnis. Und so führten ihn seine Spaziergänge immer wieder in diese Gefängniszelle. Da gab es so eine Art geheime Treffen. Das gab es ja immer wieder. Es gab geheime Nachfolger Jesu. Wir wissen das von Nikodemus, er kam nachts zu Jesus. Wir wissen das von Josef von Arimathea, der Jesu Leib vom Kreuz genommen hat, ihn beerdigt hat. Und da steht auch, er war ein heimlicher Jünger Jesu. Und als ob es hier genauso sich entwickelt. Johannes war fast ein Jahr, 9 Monate in diesem Gefängnis eingekerkert. Da hatte Herodes viele Gelegenheiten, ihn zu besuchen. Und in Vers 20 lesen wir, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gerne. Was für ein Wandel. Zuerst den Menschen, so wütend auf den Menschen zu sein, ihn umbringen wollen, dann eingekerkert, gesichert, dass er ihn nicht mehr hört, nicht mehr sieht und plötzlich sitzt er bei ihm und hört ihm zu. Man könnte denken, Herodes nicht weit weg vom Reich Gottes. Leider führten diese Gespräche ihn nicht dahin, wo Gott ihn haben wollte, zu Buße, zur Umkehr. Es gibt eine interessante Stelle im Alten Testament, Hesekiel 33, Vers 31 bis 33. Da lesen wir Folgendes. Und sie werden zu mir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Wie treffend diese Worte hier in diese Situation passen. Und ihr Lieben, so ein Doppelleben kann nicht lange gut gehen. Johannes im Keller eingesperrt, ein unentschlossener Herodes und eine rachsüchtige Herodias an seiner Seite oder im Hintergrund. Das war eine tickende Bombe für Herodes. Wir alle lieben Kompromisse, einige gute Dinge tun, um Gott zu beeindrucken und unser Gewissen zu beruhigen. Wir lieben, gerade Christen stehen in der Gefahr, ein Doppelleben zu führen. Und nicht umsonst warnt Jesus seine Gemeinde. Und das macht er im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Da lesen wir, Jesus sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was für ernste Worte richtet Jesus an seine Gemeinde, an seine Kinder, ihr Lieben. Wisst ihr, am Wissen fehlt es Christen nicht. Wir haben so viel Wissen, wir haben so viele gute Predigten. Wir können uns so viel anhören, so viel lesen. An der Erkenntnis mangelt es nicht. Wir hören, wir verstehen das auch. Aber Gott möchte auch Umkehr von uns haben. Sonst droht Gefahr für Leib und Seele. Davor warnt uns die Schrift. Die dritte Sache, die sich mir hier so zeigt, das ist die eigentliche Gefahr für Leib und Seele, wenn der Warnruf missachtet wird. Wisst ihr, wo Menschen sich der Wahrheit widersetzen, da folgen Gegenschlag und Rache. Und so war es auch in diesem Fall. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seine Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Das war eine Gelegenheit für diese rachsüchtige Frau. Da konnte sie jetzt endlich ihren Hass kühlen. Und jedes Mittel war ihr dafür recht. Sie hatte keine Scheu für ihre vermessenen Ziele, ihre eigene Tochter einzusetzen. Man geht davon aus, das steht auch so in der Geschichte, dass die Tochter wahrscheinlich 14 Jahre alt war. Es war nicht die Tochter des Herodes, sondern Herodias hat sie mitgebracht aus ihrer ersten Ehe mit dem Philippus. Und Herodias kannte ganz genau ihren Mann. Sie wusste, wie sie ihn zu unbedachten Worten verleiten, ja sogar zwingen kann. Und so lesen wir, dass das Mädchen diese feiernde Männergesellschaft mit einem aufreizenden Tanz überraschte. Dass es ein aufreizender Tanz war, das geht einfach aus dem Zusammenhang hervor. Wisst ihr, für solche Zwecke ein Kind zu missbrauchen, war selbst in dieser rauen römischen Gesellschaft kein Verständnis. Das war ein Tabu. So weit ist diese Frau in ihrer Rachesucht gegangen. Nun, unter Einfluss von Alkohol, ist ganz klar, sind Herodes und seine Gäste von diesem Tanz hingerissen. Und Herodes will sie sofort belohnen. Und um als prunkvoller Gastgeber und Herrscher noch größer herauszukommen vor den geladenen Gästen, schwört er, diesem Mädchen bis zur Hälfte seines Königreiches ihr zu geben. Das war eine Übertreibung. Denn Herodes hatte gar kein Königreich. Er hatte wenig, was er verteilen konnte. Er war nur ein Verwalter, ein Tetrarch, ein Vierfürst, so wird er von Matthäus genannt, über diese römische Provinzen Galiläa und Perea. Und er hatte nichts zu verschenken. Aber um groß rauszukommen, gab er solche große Versprechen. Ach, ihr Lieben, wie recht hat doch das Wort Gottes. In Hosea 4, Vers 11 lesen wir: Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Und das passierte hier mit Herodes. Er war seines Verstandes beraubt. Und Herodias nutzt diese Gelegenheit schamlos aus und setzt ihre Ziele durch. Dann lesen wir in Vers 26, da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Der Plan dieser blutrünstigen Frau geht auf. Aber Herodes hat mit so einem Ausgang nicht gerechnet. Er sitzt in einer Falle. Ja, er ist erschüttert. Er ist wachgerüttelt. Plötzlich ist er nüchtern geworden von seinem Alkoholrausch. Jetzt musste er entscheiden. Entscheidet er sich, sein Gesicht zu verlieren? Oder entscheidet er sich dafür, Johannes seinen Kopf zu opfern? Er konnte diesen unsinnigen Eid zurücknehmen. Diese Macht hätte er, denn das war ein unsinniger Eid. Aber das würde ihm sein Ansehen kosten. Und letztendlich war ihm sein Ansehen wichtiger als das Leben des Johannes. Lieben, Herodes hat auch diesen Warnruf missachtet. Dann geht alles sehr schnell. Den Ausgang will ich hier nicht ausmalen. Es ist dramatisch, es ist schlimm. Wie sieht es mit uns, ihr Lieben? Wisst ihr, Menschen kommen immer wieder in solche Situationen, wo diese hässliche Fratze der Sünde ganz deutlich zum Ausbruch kommt, wie es hier in dieser Geschichte der Fall ist. Und ich könnte euch von unzähligen Beispielen berichten, aus meiner Jugendzeit, meine Freunde, die irgendwann mal mit Gott gelebt haben, ein halbherziges Leben, geistliches Leben geführt haben, irgendwie in die Welt gegangen sind. Und Gott fängt an zu wirken in ihrem Leben. Er wirkt, er führt sie in Situationen, die schier unerträglich sind in ihrem Leben. Lebenskatastrophen, Schicksalsschläge, Misserfolge im Leben, um ihnen den Ernst der Lage zu zeigen und zur Umkehr zu rufen. Gott sei Dank, viele Menschen ziehen die Reißleine in dieser Situation. Sie erkennen den Betrug der Sünde, den Betrug Satans, mit dem er sie gekettet hat, und fliehen zum Retter. Und wie schön, dass Gott in jeder Situation Gnade hat. Auch hier hätte er Gnade gehabt für Herodes. Jesus sagt so einen wichtigen Vers, Matthäus 6, 24, im Zusammenhang geht es um die Liebe zum Geld. Aber diesen Vers können wir anwenden, auch für diese Situation. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Die Verachtung kam hier. Früher oder später muss jeder die Entscheidung treffen. Wenn Gott dich heute vor die Entscheidung stellt, ich weiß nicht, in welcher Situation wir uns befinden, dann missachte seinen Warnruf nicht. Das sind Bande der Liebe, mit denen Gott dich zu sich ziehen möchte. Nun ganz kurz noch den Vers 29 hier. Und da steht, und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Im Bericht von Matthäus, da wird noch ergänzt, dass seine Jünger anschließend zu Jesus kamen und haben ihm wahrscheinlich diese Not, dieses Leid geklagt. Ja, aber Jesus ist mal richtig mit unserer Not, mit unserem Leid. Wisst ihr, für den natürlichen Menschen ist die schlimmste Bedrohung, wenn mit unserem Leib und Leben etwas passiert. Und so wirkt auch dieser Bericht auf uns. Ach, wie schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Aber wir wissen, Verfolger können nur den Leib töten. Sie haben von Gott die Zulassung, unseren Leib, unseren Körper dem Schoß der Erde zu übergeben. Mehr nicht. Auf das Entscheidende, auf die Seele, hat niemand einen Zugriff außer Gott selbst. Und Johannes war in seinem Auftrag treu bis zum Tod. Und seine Seele ging direkt, nachdem ihm der Kopf abgehauen wurde, direkt in die Gegenwart Gottes. Sein Leib ruht irgendwo, seine Gebeine bis heute. Es gibt einige Stellen, die Kirchen aufgestellt haben. Kirchen, da liegen die Gebeine des Johannes oder da. Man hat Gräber aufgestellt. Das wissen wir nicht. Eins wissen wir, er ist bei Gott. Der hat seinen Auftrag treu erfüllt und sein Körper wartet auf die Auferstehung des Leibes. Was mich so irritiert hat, wisst ihr, Lieben, warum nimmt Jesus keine Stellung zum Tod des Johannes? Ich würde gerne ein bisschen mehr davon lesen, aber leider nicht. Jesus nimmt nur Bezug auf seinen Tod und sagt, so wie sie mit Johannes umgegangen sind, so werden sie auch mit mir umgehen. Johannes war der Wegbereiter Jesu. Und das hat er bis zum Schluss, bis zu seinem letzten Atemzug auch getan. Er war der Wegbereiter. Jesus musste denselben Weg gehen. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Und das sind jetzt die Anfangsverse. Die eigentliche Gefahr für Leib und Seele, wenn Jesus nichts mehr zu sagen hat. In Vers 16 lesen wir, als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Herodes Eingeständnis zeigt, dass das Böse nicht einfach weggedrängt, vergessen werden kann. Er hört von Jesus und sofort meldet sich sein Gewissen. Und er denkt an den enthaupteten Johannes, den Täufer, und stellt sich vor, Johannes, der Täufer, ist aus den Toten auferstanden und wirkt solche Wunderkräfte. Stellen wir uns vor, was das für Ängste bei Herodes waren. Wie viele schlaflose Nächte oder wenn er aufgewacht ist und schweißgebadet war, weil der Johannes war am Leben. Was wird jetzt mit ihm passieren? Und in Jesaja 57, 21 lesen wir, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Wenn Menschen sich von Gott absagen, wenn sie nicht bereit sind, auf ihn zu hören, dann begleitet sie der Unfrieden bis zum Schluss ihres Lebens. Hier wird uns noch gesagt, dass im Volk gibt es um Jesus verschiedene Diskussionen. Die einen sagen, das ist Elias, die anderen sagen, nein, das ist der Prophet oder einer der Propheten. Nun, ich will darauf nicht eingehen, das waren die Messias-Erwartungen im Volk Gottes. Aber Tatsache ist, wo Herodes diese Diskussionen hört, legt sich bei ihm langsam die Angst. Ah, denkt er, oh, das ist nicht Johannes, der Täufer, Gott sei Dank. Das ist ja nur Jesus. Die Angst legt sich bei ihm. Aber Jesus bleibt weiterhin präsent in seinem Leben. Lukas berichtet uns davon, dass Herodes einmal Jesus töten wollte. Er hatte die Absicht, mit Jesus genauso umzugehen wie mit Johannes. Ein anderes Mal beschreibt auch Lukas, Herodes wollte so gerne Jesus sehen, um ein Wunder von ihm zu erleben. Er hat inzwischen gehört, er macht Wunder, große Wunder. Ach, wie schön wäre das, wenn dieser Jesus, wenn ich ihn treffen würde und er vor mir so ein Wunder machen würde. Er war aus nach Sensationen, anstatt dass er wie Nikodemus, wie Zachäus, wie viele andere mit seiner Schuld zu Jesus läuft, ist er nach Wundern, nach Sensation aus. Und Herodes begegnet Jesus tatsächlich. Als Jesus vor Pilatus steht bei seiner Verhörung, ist Herodes gerade in Jerusalem, wahrscheinlich zum Passafest. Und Pilatus, als er das hört, schickt er dann Jesus zum Herodes, denn Jesus war aus seinem Herrschaftsgebiet, aus Galiläa. Und ein interessanter Bericht aus Lukas. Ich lese den vor, Lukas 23 von Vers 8. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Wieder Sensationslust. Er legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber, die Schriftgelehrten, standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Was für ein trauriges Ende, was für ein Ereignis. Jesus hat dem Herodes nichts mehr zu sagen. Alles, was Herodes wissen musste, hat er bereits gehört. Wie schrecklich, dass es für seinen Retter, dass er für seinen Retter nur noch Spott und Verachtung übrig hatte. Bei der nächsten Begegnung wird Herodes Jesus als Richter gegenüberstehen. Und da wird Jesus ihm viele Fragen stellen, aber Herodes wird ihm auf keine dieser Fragen eine Antwort geben können. Wir wissen tatsächlich nicht, ob Herodes am Ende nochmal die Gelegenheit hatte, diese Umkehr zu vollziehen. In der Geschichte steht, dass Herodes auf das Drängen seiner Frau Herodias im Jahre 39 nach Christus nach Rom reiste, zum Kaiser Caligula, um bei ihm den Königstitel zu erbitten. Er war aus nach Macht, ihm ging es darum, mehr Macht zu erhalten, gedrängt von seiner bösartigen Frau. Aber sein Neffe, Herodes Agrippa, aus der in der Apostelgeschichte wird er erwähnt, erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Daraufhin verhaftet ihn der Kaiser und verbannt ihn nach Südfrankreich. Irgendwo in der Nähe von der Stadt Lyon, dahin hat er ihn verbannt. Wir wissen nicht, wie sein Lebensende war. Herodias ist dann freiwillig ihm nachgefolgt, war mit ihm in der Verbannung. Das Lebensende ist im Dunkeln. Ja, wir lesen auch hierzu in Sprüche 1, Vers 32, was die Unverständigen gelüstet, tötet sie, und das Glück der Törichten bringt sie um. Das trifft hundertprozentig auf diese Situation. Lieben, wie tragisch, wenn das Gewissen schweigt, wenn das Wort Gottes nichts mehr zu sagen hat, wenn der Heilige Geist nicht mehr wirken kann, wenn Jesus schweigt. Das zu erleben wünsche ich niemanden. Niemand, der hier ist, sollte das erleben, dass Jesus schweigt, dass nichts mehr anspricht uns aus der Wahrheit, aus dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, in welcher Phase du dich heute befindest. Vielleicht gehst du der Wahrheit aus dem Weg. Vielleicht sperrst du sie weg. Vielleicht lebst du in Kompromissen, um dein Gewissen zu beruhigen. Vielleicht hat dich Gott inzwischen hart angepackt und ruft dich zur Umkehr. Ich möchte mit einem Vers schließen aus Hebräer 12, 25. Den lese ich und dann würde ich gerne beten. Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Gott segne uns beim Nachdenken über diesen Text und kommen wir zu Jesus mit all dem, was uns belastet. Er ist so gut. Er möchte uns Befreiung schenken. Amen. Ich möchte noch beten, lasst uns dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danken dir, dass dein Wort lebendig und kräftig ist, dass dein Wort in unser Leben hineinredet, in jede Situation unseres Lebens. Und du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir stehen. Du kennst unsere Kämpfe. Du weißt, wo wir uns nicht entscheiden können, deinen Willen zu tun, umzukehren. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist das bewirkst, auch heute, in unserem Leben, in unseren Herzen, dass wir gerne deinem Ruf folgen und bereit sind, umzukehren. Denn du willst nur das Beste für uns, Herr. Es wäre so schrecklich, wenn heute Menschen da sind, die deinen Ruf abweisen und die der Gefahr laufen, ihren Leib und Seele auf ewig zu verlieren. Ja, Herr, dein Wort ist ernst und ich bitte dich, dass es in dieser Ernsthaftigkeit auch weiterhin in unserem Leben wirkt und uns zu Buße, zu Umkehr führt, dass wir dich nicht abweisen. Das ist unsere Bitte, Herr. Amen.